Es gibt ein Lied, wenn das im Radio kommt, dann fangen bei uns in der Familie fangen wir alle an zum Singen. Es stammt aus dem Jahr 2008 und ist von Peter Fox und heißt Haus am See. Kennt jemand das Lied nicht? Okay, also ihr wartet jetzt sicher darauf, dass ich euch das vorsinge, aber es ist nicht jeden Sonntag. Es ist nur an speziellen Sonntagen, dass ich Lieder vorsinge in der Predigt. Und ich lese euch jetzt mal einfach die Worte vor von diesem Lied, die zweite Hälfte, damit ihr die gut versteht, was da dieser Hit aus dem Jahr 2008 sagt. Doch irgendwann werde ich vom Glück verfolgt und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen, die Mamas kochen und wir saufen Schnaps und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbraune Blätter liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werde ich begraben. Hab taube Ohren, einen weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Und bis auf den Schnaps könnte das alles direkt aus dem Alten Testament sein. Damals gab es ja noch keine Destillation. Aber abgesehen davon ist es eine typische alttestamentliche Idylle. Freunde, Familie, Versöhnung, Feiern, Essen, Kinder, Enkelkinder, ein Zuhause voller Freude. Das würden die Weisheitslehrer aus dem Alten Testament sofort unterschreiben. Und diese Idylle, die bringt uns als Familie immer zum Singen, aber ich glaube, die bringt in jedem von uns etwas zum Klingen. Ich glaube, es ist kein Wunder, dass dieses Lied ein Hit war. Wir sind einfach so gebaut. Gott hat uns so gemacht, dass wir Zufriedenheit erfahren, auch in solchen Dingen, in Schönheit, Beziehungen, in gutem Essen und Trinken. Und Kohelet sagt es ungefähr so, kannst du mir die Präsentation einschalten, bitte? Man sieht aber nichts. Der kommt gleich. Jetzt seht ihr gleich den Bibelvers, der das bestätigt, was ich Gott gesagt habe, dass das auch das Alte Testament so sieht, dass sie diese Dinge Zufriedenheit bringen. Du kannst schon mal aufschlagen, Prediger 5 oder Kohelet. Die Verse 17 bis 19 lese ich euch jetzt vor. Da steht: Aber sieh nur, was ich Gutes sah. Es ist schön zu essen und zu trinken und Gutes zu genießen für all die Mühe, die wir in dieser Welt haben, solange Gott uns das Leben schenkt. Das hat jeder als sein Teil. Auch wenn Gott einem Menschen Reichtum und Vermögen gibt und ihn ermächtigt, davon zu essen, sein Teil zu genießen und sich am Ertrag seiner Mühe zu freuen, dann ist das eine Gabe Gottes. Dann denkt er nicht so oft an die Frist seines Lebens, weil Gott ihm diese Freude schenkt. Also das Glück ist ein gelungenes Leben, das wir genießen, aber das geht nicht ohne Gott. Hast du das gesehen jetzt oder gehört in dieser Bibelstelle? Ohne Gott wirst du nie zufrieden. Du wirst immer hinter etwas herhecheln, das nicht erfüllt. Und wenn du es hast, dann wirst du es nicht genießen. Und dann ist das Leben aus und du hast es vergeudet. Und Gott wird dich fragen, was hast du mit diesem Leben gemacht, das ich dir geschenkt habe? Meine Zusammenfassung für unseren Text heute ist: Zufriedenheit finden wir nicht in Geld, nicht in Gut, sondern nur in Gott, in Gottes Geschenken und in seiner Macht und in seiner Weisheit, nur in Gott. Wenn wir uns also fragen, was macht zufrieden, dann ist die Antwort hier nicht Geld, nicht gut, sondern Gott allein. Wir sind ja Getriebene, wir sind ja süchtig nach Dingen, wir sind süchtig nach Geld und Gut und deswegen brauchen wir auch einen, der uns befreit von dieser Sucht, einen, der uns Ruhe gibt und Erfüllung, der uns etwas Besseres gibt als Gut und Geld. Und den werden wir heute suchen. Aber vor der Begegnung mit Gott müssen zuerst die falschen Götter entlarvt werden und das sehen wir auch hier, deswegen sehen wir jetzt da zuerst im ersten Teil, Geld macht nicht zufrieden. Kapitel 5, die Verse 7 bis 16. Geld macht nicht zufrieden, das steht schon als Fazit da in Vers 9. Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel, also sinnlos, vergänglich, vergeblich. Kohelet weist uns da in diesem Abschnitt auf die schlimmen Auswirkungen hin, die Geldliebe hat. Im öffentlichen Leben führt Geldliebe zu Machtmissbrauch und Korruption. Das sind die Verse 7 bis 8. Das wissen wir, da müssen wir nicht lang drüber reden. Das wird zurzeit in den Gerichten zum Beispiel wieder mal verhandelt bei uns in Österreich. Das ist im öffentlichen Leben und im Privatleben führt Geldliebe zu Sorgen. Hat also auch ganz schlimme Auswirkungen. Die Verse 10 und 11 sagen uns das. Wenn das Gut sich mehrt, so mehren sich die, die davon zehren. Und welchen Nutzen hat sein Besitzer, als dass seine Augen es ansehen? Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er wenig oder viel isst. Aber der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Immer mehr Geld bringt nur immer mehr Sorgen, die du aber mit Geld dann nicht lösen kannst. Geldliebe ist sinnlos. Und das zeigt uns jetzt Kohelet an zwei Beispielen. Das finde ich so super. Ich habe mir keine Beispiele überlegen müssen. Die stehen direkt drinnen für uns zum Überlegen. An zwei Beispielen zeigt es uns. Und die nennt er beide ein schlimmes Übel. Also stell dir zuerst mal einen vor, der viel gespart hat. Und dann trifft ihn ein Unglück und alles ist weg, so mit einem Fingerschnipsen. Und gerade da, wo er Vater geworden ist. Die Verse 12 bis 14. Es gibt ein schlimmes Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe. Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Unglück aufbewahrt wird. Und geht solcher Reichtum durch ein unglückliches Ereignis verloren und hat er einen Sohn gezeugt. So ist gar nichts in dessen Hand, wie er aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, nackt, wird er wieder hingehen, wie er gekommen ist. Und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davontragen, das er in seiner Hand mitnehmen könnte. Geldliebe ist so sinnlos, weil das Geld so schnell wieder weg sein kann. Und dann hast du nichts, was du deinen Kindern in die Hand drücken kannst. Das andere Beispiel ist einer, der sein Leben mit Geldliebe vergeudet. Die Verse 15 bis 16. Und auch dies ist ein schlimmes Übel. Ganz wie er gekommen ist, wird er hingehen. Und was für einen Gewinn hat er davon, dass er für den Wind sich müht? Auch isst er alle seine Tage in Finsternis und hat viel Verdruss und Krankheit und Zorn. Das ist also ein Typ, der lebt für sein Geld. Er plagt sich ab, aber er ist einsam, freudlos, verbittert. Was bringt ihm jetzt sein Geld? Nichts. Er hat sein Leben vergeudet und er steht nackt vor Gottes Urteil. Also Geldliebe hat ganz schlimme Auswirkungen. Sie führt zu Korruption, zu Sorgen und zu einem vergeudeten Leben. Sie bringt nichts. Kein Wunder, dass das Neue Testament sagt, und Timo hat schon angefangen, den Text vorzulesen. Also ich hab mir echt gedacht, je mehr man das Buch Prediger kennt, desto mehr fällt einem auf im Neuen Testament, wie oft es aufgenommen wird. Und ich glaube, Paulus hat das auch im Hinterkopf, da wir im 1. Timotheusbrief Kapitel 6, kann ich euch sehr empfehlen, das Kapitel 6 zu Hause nochmal aufmerksam durchzulesen. Also diese Geldliebe ist so sinnlos und hat schlimme Auswirkungen. Und deswegen sagt das Neue Testament da in 1. Timotheus 6, Vers 10, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse, also für alle Arten vom Bösen ist die Liebe zum Geld eine Wurzel. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Das Fazit lautet also für den ersten Teil, Geld macht nicht zufrieden. Und warum rennen wir ihm dann trotzdem nach? Warum ist Reichsein sogar für uns Christen so verlockend, verführerisch, so anziehend? Paulus schreibt ja den Brief, aus dem ich gerade vorgelesen habe, an Christen. Und auch diese Predigt richtet sich auch an dich, wenn du gläubig bist. Sie richtet sich auch an alle, die nicht gläubig sind, aber auch an die, die gläubig sind. Warum ist es so interessant, reich zu sein? Sogar für Christen. Paulus kennt sogar manche, die wegen ihrer Geldliebe vom Glauben abgefallen sind. Warum rennen wir dem Geld nach? Ich glaube, weil es uns Genuss verspricht. Sicherheit, Geborgenheit, so wie jeder Götze. Aber letztlich funktioniert das eben nicht. Und das zeigt uns Kohelet auch wieder im nächsten Kapitel. Und im nächsten Abschnitt, da geht es darum, dass Gut nicht zufrieden macht. Gut macht nicht zufrieden. Kapitel 6, 1 bis 9. Geld allein ist ja nicht alles. Man braucht auch Aktien, Grundbesitz, Ehre, Familie, Gesundheit und ein langes Leben, oder? Und das alles, diese ganzen Dinge fasst Kohelet mit Gut oder Gütern oder solchen Worten zusammen, findest du zum Beispiel in Kapitel 6, Vers 3 diesen Ausdruck. Aber auch das alles zusammen hilft nicht. Das zeigen uns die nächsten schlimmen Beispiele, die Kohelet anführt. Also stell dir einen vor, der alles hat, aber er hat keine Chance, es zu genießen. Irgendwer anderer genießt es. Verse 1 und 2. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe und schwer lastet es auf dem Menschen. Ein Mensch, dem Gott Reichtum und Güter und Ehre gibt und seiner Seele fehlt es an nichts, nichts von allem, was er sich wünschen mag. Aber Gott ermächtigt ihn nicht, davon zu genießen, sondern ein fremder Mann genießt es. Das ist Nichtigkeit und ein schlimmes Übel. Gut macht nicht zufrieden. Du brauchst nämlich auch noch etwas Zusätzliches dazu. Du brauchst auch Gelegenheit, es zu genießen. Und woher kommt die? Wer schafft diese Gelegenheiten? Diese 1000 kleinen Zufälle, die dein Leben lenken? Stell dir noch einen vor. Den in Vers 3 bis 6. Wenn ein Mann 100 Kinder zeugte, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen schräg für uns, aber in der damaligen Zeit war das Ideal, diese alttestamentliche Idylle, die besteht eben darin, dass man viele Nachkommen hat und so weiter. Also das ist jetzt natürlich zum Extrem überzeichnet. Aber stell dir so einen Mann vor, der 100 Kinder zeugt, und wenn ein Mann eben dann auch noch viele Jahre lebte, dass die Tage seiner Jahre viele wären, aber seine Seele sich nicht am Guten sättigte und ihm auch kein Begräbnis zuteil würde, von dem sage ich, eine Fehlgeburt ist besser dran als er. Denn in Nichtigkeit kommt sie und in Finsternis geht sie dahin und mit Finsternis wird ihr Name bedeckt, auch hat sie die Sonne nicht gesehen und nicht gekannt. Dieses totgeborene Baby hat mehr Ruhe als jener. Und wenn er auch 2000 Jahre gelebt, aber Gutes nicht gesehen hätte, geht nicht alles an einen Ort? Also dieser Reiche in dem letzten Beispiel, der hat wirklich alles. Er hat 100 Kinder, nicht nur 100 Enkel, sondern 100 Kinder. Er wird 2000 Jahre alt. Er hat sicher auch ein Haus am See mit Orangenbaumblättern auf dem Weg. Er hat alles, außer Zufriedenheit. Und das ist furchtbar. Da sagt Kohelet, da ist ein Mensch besser dran, der im Mutterleib stirbt. Es zerreißt dir das Herz, wenn dein Kind stirbt. Viele Väter und Mütter erleben diesen Schmerz. Und ich glaube, unsere Stelle gibt uns da sogar einen konkreten Trost. Der Trost ist eben diese Hoffnung auf Ruhe, nach der sich alle Menschen sehnen. Und diese Ruhe wartet auf ein totgeborenes Baby, sagt Kohelet. Aber die wartet nicht auf den unzufriedenen Reichen. Er stirbt nach einem vergeudeten Leben. Er ist die wirkliche Totgeburt und es zerreißt seinem Vater im Himmel das Herz. Dieses tote, vergeudete Leben. Gut macht nicht zufrieden. Nichts auf der Welt macht zufrieden. Und da sind wir Menschen, wir alle Menschen sind wir da gleich. In den Versen 7 bis 9 zeigt uns Kohelet, alle sind von dieser Sehnsucht nach Zufriedenheit getrieben. Vers 7, Kapitel 6, Vers 7. Alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund und doch wird seine Begierde nicht gestillt. Seine Seele wird nicht satt. Und da sind alle Menschen gleich, egal ob weise oder unweise. Egal ob arm oder reich, alle haben ein Loch in sich, das durch nichts auf dieser Welt gefüllt werden kann. Es wäre so super, wenn wir uns mit dem Spatz in der Hand zufrieden geben könnten, oder wie es Vers 9 sagt. Aber das können wir nicht. Das Verlangen bleibt ungestillt. Die Gier, die uns treibt, die ist unstillbar. Wir sind getrieben von einer unstillbaren Gier. Vor ein paar Jahren habe ich ein Lied aus dem Musical Tanz der Vampire gehört und das ist bei mir ziemlich eingefahren, weil das so dermaßen knallhart diese Gier beschreibt, die unstillbare Gier, die alles zerstört und vernichtet. Und da heißt es am Ende dieses Liedes, jeder glaubt, dass alles einmal besser wird. Drum nimmt er das Leid in Kauf. Ich will endlich einmal satt sein, doch der Hunger hört nie auf. Doch die wahre Macht, die uns regiert, ist die schändliche, unendliche, verzehrende, zerstörende und ewig unstillbare Gier. Euch Sterblichen von morgen hier, prophezei ich heute und hier, bevor noch das nächste Jahrtausend beginnt, ist der einzige Gott, dem jeder dient, die unstillbare Gier. In uns ist ein Loch, ein schwarzes Loch, das sich nicht füllen lässt mit nichts auf dieser Welt. Nicht mit allem Gut der Welt. Das ist doch ein bitterer Witz, oder? Dass unsere Wirtschaft auf dieser Gier aufbaut. Dass unser Konsum uns die Erfüllung verspricht, aber das ist natürlich eine Lüge. Konsumieren bedeutet verbrauchen, verzehren, auslöschen. Unsere Gier ist unstillbar, verzehrend, zerstörend. Und manche verzweifeln daran. Für den Pascal, das war ein Philosoph und Mathematiker, für Pascal war das kein Grund zum Verzweifeln. Dieser unendliche Abgrund. Pascal sieht in diesem Loch, also er nennt es den unermesslichen Abgrund in uns, in diesem Loch sieht er einen Hinweis. Nichts auf der Welt macht zufrieden. Nichts ist auf dieser Welt, das diesen unermesslichen Abgrund füllen kann. Das weist uns auf etwas jenseits dieser Welt hin. Und Pascal sagt eben, dass dieser Abgrund nur durch etwas Unendliches und Unwandelbares ausgefüllt werden kann, das heißt durch Gott selbst. Wenn das schwarze Loch in dir unendlich ist, dann kann nur etwas Unendliches dieses Loch füllen. Gott selbst. Also was macht zufrieden? Nicht Geld, nicht Gut, sondern Gott allein. Und das sagt uns auch der letzte Teil von unserem Bibeltext heute. Gott macht zufrieden, die Verse 10 bis 12 in Kapitel 6. Wir haben ja schon ganz am Anfang gesehen, dass Kohelet Zufriedenheit mit Gott verbindet. Es ist schon klar, nur Gott macht zufrieden, nur Gott schenkt das Leben, nur Gott schenkt Gutes in all deiner Mühe, nur Gott schenkt die Fähigkeit, das Gute zu genießen und sich zu freuen. Das sagt übrigens auch Apostelgeschichte 14, wo Paulus da auf dem Land mit der Landbevölkerung über Jesus spricht, da sagt er genau dasselbe. Und auch eben, was wir vorhin schon gelesen haben, Kapitel 5, 17 bis 19, sagt genau das. Und das sagen uns jetzt auch die Verse 10 bis 12 im nächsten Kapitel, auch wenn man ein bisschen drüber nachdenken muss zuerst. Da steht, was geschieht, schon längst ist sein Name genannt und bekannt. Bekannt ist, was ein Mensch sein wird. Darum kann er nicht mit dem rechten, der stärker ist als er. Denn das sind viele Worte, die die Nichtigkeit nur größer machen. Welchen Nutzen hat der Mensch davon? Doch wer erkennt, was für den Menschen im Leben gut ist? Die Zahl der Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt? Denn wer kann dem Menschen mitteilen, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Hier stehen viele Fragen, auf die es nur eine Antwort gibt. Hier wird einer beschrieben, der allen Dingen ihren Namen gibt, schon gegeben hat. Und ist so diese Vorstellung des Namengebens, die bedeutet in der Bibel immer Autorität und Vollmacht zu haben. Also der, der den Namen gibt, der hat Autorität und Vollmacht über die benannte Person oder über die benannte Sache. Und manche denken da an Adam in 1. Mose 2, aber ich denke an den Namengeber in 1. Mose 1. Und dieser eine, der gibt eben allen Dingen ihren Namen und er kennt alle Dinge. Alle Menschen, die Geschichte von dir und von mir, kennt er schon längst. Er hat die Autorität und Vollmacht über unsere Geschichte, über unsere Lebensgeschichte. Und wenn wir unzufrieden sind, dann ist er eben die richtige Adresse dafür. Aber es nutzt eben nichts, ihn anzuklagen. Warum habe ich so wenig Geld? Warum habe ich so ein altes, lahmes Auto? Warum habe ich kein Haus am See? Es nützt nichts, ihn anzuklagen, denn wer erkennt denn, was für den Menschen im Leben gut ist? Wer weiß denn, was die Zukunft bringt? Gott ist die Antwort auf alle diese Fragen. Er ist stark und mächtig und weise. Und deswegen gibt er uns genug. Und deswegen gibt er uns das, was gut ist. Und deswegen wirst du nirgendwo anders Zufriedenheit finden, außer nur bei ihm. Er macht uns frei. Er schenkt uns auch mehr, als wir erträumen. Wir träumen kleine Träume. Wir träumen von einem Haus am See. Das ist etwas Gutes, aber das ist nicht Gottes Ziel mit deinem Leben. Das ist nicht Gottes Ziel mit diesem Universum. Er will mehr geben. Er will sich selbst geben. Wir träumen kleine Träume. Unser Traum ist gute Bildung, guter Job, Sicherheit im Beruf, viel Freizeit, Spaß, Freunde, Fernreisen, Ferrari, Garten, früh in Pension gehen, Ruhe und ein bisschen Humanismus. Das heißt also anderen helfen, solange ich das will und es mir nicht lästig ist. Abnehmen durch gesunde Ernährung, fit sein, beliebt sein. Unser Traum ist winzig. Unser Traum ist klein. Und das ist auch mein Problem mit New Age Religionen und auch mit den christlich angehauchten New Age Religionen, das Gesundheits- und Wohlstandsevangelium nennt man es, obwohl es kein Evangelium ist. Und diese Religionen, die sagen ja, wenn du nur die richtige Einstellung hast, wenn du nur die richtigen Gedanken denkst und ans Universum oder beziehungsweise diesen New Age Gott sendest, dann wird er dir das geben, was du willst, was du willst. Alle diese Dinge. Leute, das ist Quatsch. Wir sehnen uns nach viel zu wenig. Autos, Millionen, Häuser, Karriere werden uns niemals zufrieden machen, weil wir nicht dazu geschaffen sind, da letzte Zufriedenheit zu finden. Unser Traum ist zu klein. Gottes Traum ist unendliche Liebe in deinem Leben. Gottes Traum ist das, was uns Gottfried vorhin vorgelesen hat aus Epheser 3. Gottes unendliche Liebe in deinem Leben. Er hat dir dieses Loch gegeben. Dieses Loch hat er dir gegeben, weil er dich eben so gemacht hat, dass du nur in ihm Erfüllung findest und Zufriedenheit. Nur er selbst kann das ausfüllen und so hat er uns gemacht. Jesus hat gesagt, dass Gott, der Vater, uns so liebt, mit derselben Liebe liebt, wie Gott, der Vater, Gott, den Sohn liebt. Das steht im Johannesevangelium Kapitel 17. Und da steht auch am Ende, ein paar Sätze weiter, Kapitel 17, Vers 26, da sagt Jesus zu seinem Vater, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das Ziel Gottes ist, seine unendliche Liebe in dir. Er selbst, der in dir lebt. Also Gottes Traum ist es, dass du ein Leben mit Ewigkeitswert lebst. Und deswegen lade ich dich ein, komm in seinen Dienst. Komm zum ersten Mal oder komm heute wieder zurück oder bejahe heute neu dein Leben in seinem Dienst. Komm wieder in seinen Dienst. Er gibt dir Sinn und Bedeutung. Und er verspricht etwas, was die unstillbare Gier stillt. Unendliche Liebe. Und wenn die alte Unzufriedenheit wieder hochkommt bei dir, dann geh zu Jesus. Geh zu Jesus und sag ihm, du bist genug. Bitte hilf mir, das zu erkennen. Füll mich mit dieser unendlichen Liebe. Hilf mir zu vertrauen, dass du ein guter Hirte bist. Wenn die alte Unzufriedenheit wieder hochkommt, dann geh zu Jesus. Und wir werden ja dann im Anschluss auch, wir singen noch ein Lied, und dann feiern wir miteinander das Abendmahl. Und das ist eine Art, wie wir zu Jesus genau das sagen. Du bist mein König, du bist mein Herr, du bist mein guter Hirte, von dir lebe ich. Du bist die Quelle meiner Zufriedenheit. Hilf mir, das neu zu erkennen. Und wenn du dich kalt und lieblos fühlst, vielleicht hast du ja angefangen, falschen Göttern hinterher zu rennen. Ich habe vorhin ein paar österreichische Götter erwähnt. Hat es da irgendwo bei dir geklingelt? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von jeder Missetat, sagt Gott in der Bibel. Und wenn das Thema Geld besonders dein Punkt ist, an dem du besonders kämpfst, ja, lies dir dieses Kapitel 6 im 1. Timotheusbrief durch. Da schreibt Paulus an die Reichen. Und du denkst, ich bin nicht reich. Aber bitte, im Vergleich zu den Menschen, an die er damals geschrieben hat, sind wir reich. Also lies nach, was über dich als Reicher da steht. Wenn du mit dem Thema Geld kämpfst, dann sei großzügig und lebe das echte Leben. Komm zum Herrn Jesus und bitte ihn um Befreiung, wenn du mit diesen Themen kämpfst. Aber dafür musst du deine kleinen Träume loslassen. Er befreit dich. Er macht dich frei von der Sucht nach den Dingen. Er macht frei. Die Frage ist also nicht, was macht zufrieden? Die Frage ist, wer macht zufrieden? Und die Antwort ist Jesus allein. Ich bete mit uns. Wir nehmen uns eine kurze Zeit der Stille, um mit dem Herrn zu reden. O Herr Jesus, wir bekennen dir, dass wir versucht sind, mitzulaufen in diesem Wahn der Geldliebe, des Konsums. Herr, wir bekennen dir diese Versuchung und wir bitten dich um Befreiung davon. Mach uns frei, dir nachzufolgen auf deinem Weg. Herr, hilf uns wieder neu zu erkennen, wie gut du bist, dass du genug gibst und dass du ein guter Hirte bist. Herr, wir wollen dir gerne nachfolgen und dir dienen. Und wir sehnen uns danach, dass du uns begegnest, dass du unser Herz neu füllst mit deiner Liebe. Herr, dass wir die Liebe immer mehr und mehr erkennen und begreifen und auch verströmen. Amen.